Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu eurem Brettspiel-Podcast Lieblingsgegner. Wir sitzen mal wieder wie immer im Wohnzimmer. Ich sitze gegenüber von der Simone.
Und ich sitze gegenüber von Simon.
Hallo.
Ganz klassisch.
Die erste Aufnahme im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid noch gut reingekommen und habt unsere Top-Listen-Folgen der letzten Wochen verkraftet. Und euer Geldbeutel hoffentlich auch. Und heute geht's wieder im klassischen Format weiter. Wir sprechen über Spiele, die wir gespielt haben. Es sind ein paar Titel dabei, die haben uns nicht so gut gefallen. Ein paar Geheimtipps haben wir auf jeden Fall auch wieder am Start. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Titel. Und das ist einer der Überraschungstitel für mich gewesen, denn es geht um Ghostlift. Und über Ghostlift habt ihr wahrscheinlich schon ein bisschen zumindest was gehört, denn bei mir hat es das ja sogar in die Top-Liste der Familienspiele des Jahres geschafft und der Ladder Climbing Games.
Das stimmt, und wir hatten es bisher ja noch gar nicht besprochen.
Genau, weil du hattest es bisher ja nur zu zweit gespielt. Ich habe es ja da schon ein paar Mal auf den Tisch gebracht gehabt im Spieletreff. Und Ghostlift ist ein Spiel von... Er nennt sich One Gear, den anderen Namen kann ich leider nicht aussprechen, weil es Schriftzeichen aus dem asiatischen Bereich sind. Und illustriert hat es mal wieder Sai Beppu, die ja ganz viele Stich- und Shedding Games illustriert. Das Ganze ist bei Endgames erschienen. 2 bis 6 Personen sollen mitmachen können. Spieldauer ist mit 15 bis 30 Minuten angegeben und das Ganze ist weitestgehend sprachneutral, wenn man die Anleitung mal außen vor lässt. Genau, worum geht es? Es ist ein Ladder-Climbing-Spiel. Nochmal kurz dazu, was heißt denn Ladder-Climbing überhaupt, Simone?
Ja, Ladder-Climbing heißt, wir versuchen uns sozusagen immer so ein bisschen gegenseitig nochmal zu übertrumpfen und immer noch einen draufzusetzen. Und das Ladder-Climbing funktioniert auf verschiedene Arten. Das kann sein, dass man Einzelkarten ausspielt und dann müssen die ausgespielten Karten immer höher werden. Das Ganze funktioniert aber auch mit Paaren, mit Drillingen, die in der Wertigkeit immer höher steigen müssen und je nach Spiel auch mit Straßen verschiedener Länge und noch
Treppen
Sonder.
Sogar.
Ja, mit Treppen. Das sind dann aneinander angrenzende Paare.
Genau.
Also quasi Straßen aus Paaren. Dann wird es aber schon ganz, ganz schwierig, das zu bekommen. Und ja, wir versuchen immer nochmal einen draufzusetzen. Und wenn wir das nicht können, müssen wir meistens passen.
Genau.
Und, also bei den meisten Ladder-Climbing-Spielen. Und das ist aber schlecht, weil es ist meistens mit einem Shedding-Spiel kombiniert, sodass ich quasi als erstes meine Handkarten loswerden möchte.
Wie bei Uno. Uno ist so das Shedding-Spiel, was jeder kennt wahrscheinlich.
Nur ja, ohne Ladder-Climbing.
Genau, und der bekannteste Vertreter von Ladder-Climbing ist sicherlich Scout, auch völlig zu Recht von der Spiel des Jahres-Jury ja auch erwähnt worden. Und ja, ich muss sagen, Ghostlift macht das Ganze jetzt schon wieder sehr interessant. Wir müssen ja kurz eine kleine Abbiegung machen, weil ihr werdet, deshalb haben wir vielleicht den Mechanismus auch ein bisschen ausführlicher erklärt als sonst, denn ich bin in so ein kleines Rabbit Hole ja gefallen seit
mal
Ghostlift.
Wieder. Mal wieder. Ja. Das passiert ja häufiger mal.
Also ich habe jetzt tatsächlich auch gemerkt, ich bin jetzt jemand, der ist offiziell, hat er noch ein Hobby im Hobby gefunden. Das sind Stichspiele auf jeden Fall. Denn wir haben mal gezählt, mit den Stichspielen, die jetzt demnächst noch ankommen werden, weil sie falsch verschickt wurden, ja, müssten es dann ungefähr 70 sein an Stichspielen, was völlig, werdet ihr sagen, was macht der denn da? Ja, ja, wie gesagt, Hobby im Hobby. Das ist auch da so ein bisschen so ein Sammelaspekt. Ich werde die jetzt nicht alle jede Woche spielen können. Aber die nehmen wenig Platz weg. Ich liebe das Genre. Und bei Ladder Climbing fängt es langsam an. Und ich habe mittlerweile auch schon an die 20 von diesen Spielen zu Hause und habe noch kaum welche gespielt. Aber warum gehe ich da all in, Simone? Das ist die Frage, die du dir wahrscheinlich auch stellst,
ja,
wenn
genau.
Immer mal wieder
ich
die Sachen
grade,
ankommen. Ja?
Ich dachte gerade, warum sprichst du jetzt mich an? Weil du musst das doch erklären, ja. Warum du so viele davon bestellst.
Es ist eigentlich recht simpel. Ähnlich wie bei Stichspielen sind es einfach ist es einfach ein Genre, wo jeder am Tisch involviert ist. Erstmal ein bisschen weniger als bei Stichspielen, gerade wenn ich an Pandas bin, so ein bisschen denke, weil da ist es ja auch so, dass man einige Runden vielleicht mal gar nichts macht. Aber im Großen und Ganzen schätze ich das Genre sehr dafür, dass man auch darauf achten muss, was machen die anderen. Man hat ein ja relativ schnelles Spielkonzept eigentlich, wo man immer wieder Karten in die Mitte spielt. Jeder ist irgendwie involviert, es ist meist schnell erklärt. Und das Schöne ist, dass die guten Ladder Climbing Games nämlich einen ganz tollen Kartenmanipulationsmechanismus haben. Welche Karten bekomme ich denn neu? Weil es ist ja völlig random, welche Karten habe ich am Anfang in der Hand. Und das ist auch bei Ghostlift so. Wir kriegen am Anfang Karten ausgeteilt und wir müssen die loswerden. So, jetzt ist aber, ist vielleicht auch unfair, dass Simone vielleicht einen Drilling schon auf der Hand hat, ich aber nicht. So, und Ghostlift macht jetzt einen ganz interessanten Mechanismus draus. Es gibt dort auch keine Straßen. Es gibt wirklich nur, du kannst nur einzelne Kartenpaare, Drillinge, Vierlinge und so weiter ausspielen. Und wenn du dran bist, ändert sich immer, ob du auf- oder absteigend drauflegen musst. Ja, also es gibt ein paar Karten, insgesamt Kartenwert von 1 bis 10. Und je nach Karte ist manchmal auch ein Pfeil aufgedruckt, weil es geht ja um den Geisterlift, der quasi hoch und runter fährt.
Genau, denn da sind ganz verrückte Geister drin, die wollen ein bisschen Spaß haben und dann fahren die immer wild hin und her.
Ist das das Thema des Spiels oder hast du dir das jetzt erschlossen?
Ich habe mir das jetzt erschlossen.
Okay, ich glaube, es ist ein bisschen düsterer wahrscheinlich.
Ich hoffe, die sind einfach spaßig drauf.
Das Artwork ist gigantisch gut. Ja, für mich sei Beppo eine unfassbar krass kreative Art dort gemacht, weil auch dieser Lift immer so schwarz-weiß ist. Alle Karten sind aber so grün. Sieht richtig toll aus. Jedenfalls, wir haben Karten in der Hand. Und wenn wir dran sind, dürfen wir uns immer aus einer Auslage Karten nehmen. Einfach gratis quasi.
Genau, aber müssen wir nicht.
Müssen wir nicht. Und da werden auch Karten, die gleich aufgedeckt sind, übereinander gelegt. Das heißt, wenn ich am Zug bin, kann ich theoretisch, wenn ich möchte, und da liegen 3 Vieren aufeinander, mir auch einfach mal einen Drilling schnappen. Das Problem ist nur, den muss ich halt auch wieder loswerden. Denn wir können nicht, wie in anderen Shedding-Games oder Ladder-Climbing-Spielen, irgendwie eine beliebige Combo immer spielen, sondern wir dürfen immer nur eine Karte hinzufügen. Also wenn jemand eine einzelne Karte spielt, dürfen wir höchstens einen Zwilling draus machen. Wir dürfen keinen Drilling draus machen und so weiter. Das geht immer höher. Ne? Also wenn jemand einen Drilling gespielt hat, kommt man nur mit einem Drilling oder einem Vierling drüber. Und das Interessante ist eben, dass die Wertigkeit der Karten sich immer wieder ändert. Man muss ein bisschen predikten, welche Karten kommen denn als nächstes wieder, so in die Region, wo ich was ausspielen kann. Ändert sich gleich der Fall oder müssen alle passen? Weil wenn alle passen, werden alle Karten zur Seite geräumt und es geht quasi weiter, aber halt mit einer neuen Kombination und mit einer neuen Richtung gegebenenfalls. Und man versucht ja als erstes, die Karten loszuwerden, Simone. Warum natürlich?
Ja, warum? Denn es geht ja um die Geister. Und ich weiß nicht, legen wir uns mit denen an? Wir ärgern die? Ich weiß nicht. Jedenfalls, wenn wir unsere Karten nicht loswerden, dann werden wir von den Geistern verfolgt.
Ja.
Und bekommen für jeden Kartenwert, den wir auf der Hand haben, einen entsprechenden Geist. Die haben also auch die Kartenwerte aufgedruckt. Und wenn ich jetzt 3 Vieren habe, ist das egal. Ich kriege einfach einen 4er-Geist. So, das ist an sich aber noch nicht schlimm. Mhm. Es wird erst schlimm, wenn ich denselben Zahlenwert in 3 Runden erhalten habe. Wenn ich die 4 jetzt zum Beispiel nochmal am Ende der Runde auf der Hand habe, muss ich den 4er-Geist umdrehen, dann wird der grün. Und wenn ich den nochmal bekomme, dann hat der mich geschnappt. Und dann habe ich verloren und bin raus. Und die Alternative ist, dass ich 3 Geister habe, die grün sind. Dann bin ich auch raus. Also entweder ein Geist quasi dreimal oder 3 unterschiedliche Geister grün. Genau. Und dann bin ich raus. Da habe ich verloren.
Nicht nur du bist dann raus, alle anderen haben da gewonnen. Denn
stimmt, nur einer verliert.
Es ist tatsächlich so, nicht immer. Wir hatten ja auch schon Partien, wo mehrere gleichzeitig verloren haben.
Ja.
Aber wenn jemand quasi das Spielende durch einen Verlieren auslöst, ist das Spiel vorbei. Und alle, die dann noch nicht verloren haben, haben gewonnen. Das heißt, auch da ist es wieder ganz interessant, wenn ich weiß, die Simone, die hat schon 2-mal die 7er gesammelt. Dann weiß ich zum Beispiel, die Simone wird nicht unbedingt das Risiko eingehen, die 7er jetzt noch lange auf der Hand zu halten. Also ich kann mit Informationen im Spiel vielleicht auch ein bisschen spielen. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass ich kluge Mitspieler habe. So. Und die Idee ist halt auch, dass du auch bis zum Ende quasi überleben kannst. Du kannst auch 3 Runden hintereinander verlieren und es läuft alles blöd und plötzlich kommt die perfekte Runde und alles läuft gut. Der Clou bei dem Spiel, weswegen ich es so toll finde, ist wirklich dieser Kartenauswahlmechanismus, dass ich mitten in der Runde immer, egal ob ich passe oder nicht, mir Karten dazu holen kann. Mhm. Und das macht das Spiel enorm spannend, weil jeder ja auch weiß, welche Karte du genommen hast. Das heißt, wenn ich sehe, Simone nimmt eine 2, dann kann ich damit arbeiten, kann gucken, kriege ich es irgendwie blockiert, dass sie diese Karte wieder los wird, weil so kann sie ja das Spiel nicht zu Ende machen, die Runde. Und das finde ich bei dem Spiel extrem stark. Ich finde, es hat eine sehr lockere Atmosphäre. Ich weiß, dass es ja dir ein bisschen weniger gefallen hat als mir.
Mhm.
Für mich ist das so ein perfekter Absacker für nach einem großen Spiel, eine nette Runde, wo man sagen muss, das ist jetzt kein Try-Hard-Spiel. Ja, also es ist taktisch, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt da mit Kopfschmerzen nachher sitzen würde, sondern es ist wirklich von dem Niveau her auf dem Familienspielniveau, mit aber taktischen Möglichkeiten. Und man merkt auch, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, dass man auch zumindest einige Entscheidungen besser trifft. Ne? Also es bleibt natürlich immer noch eine kleine Glückskomponente da drin, aber die Möglichkeit, wie wir die Karten manipulieren, die wir in unserer Hand haben, die finde ich sehr gut gelungen.
Ja, ich muss sagen, ich finde einfach, wir haben andere Ladder Climbing Shedding Spiele, die ich da doch ein bisschen besser finde und die mir einfach mehr Spaß machen. Und ich finde das Artwork bei Ghostlift tatsächlich auch gar nicht so cool.
Echt?
Gerade im Vergleich zu anderen Spielen von Saibepo. Ja, ich bin da nicht so begeistert wie du von dem Spiel, aber es ist okay.
Du würdest es auch auf jeden Fall jederzeit mitspielen, glaube ich.
Nee, jederzeit nicht.
Nee, aber ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, hey, wir kriegen hier Gäste und wir wollen was Seichtes spielen, eine Runde Ghostlift, dann wärst du jetzt nicht abgeneigt.
Ja, wäre okay, aber ich würde trotzdem denken, was anderes wäre besser.
Ja, viele sagen ja auch immer, ey, warum brauche ich denn 20 Ladder Climbing Shedding Spiele? Ich habe doch Scout. Und natürlich stimme ich da auch zum Teil zu, wenn das jetzt so ein Genre ist, wo man sagt, okay, das packe ich wirklich nur alle paar Monate mal irgendwie auf den Tisch. Natürlich brauchst du da nicht 10 Stück davon. So. Aber das Gleiche kann ich bei anderen Genres auch sagen. Wenn ich in einem Jahr nur ein kooperatives Spiel spiele, weil ich sage, das reicht mir so von der Idee. Klar gibt es da auch Riesenunterschiede, aber vielleicht ist das ja so. Kooperativ mag man es vielleicht ja nicht so. Und sagt man ja, wenn da mal Besuch kommt und wir spielen was Kooperatives. Aber wenn jemand kooperative Spiele mag, der kann ja sein ganzes Regal da voll haben. Ne? Also das ist, glaube ich, schon nachvollziehbar. Auch wenn Scout natürlich ein fantastisches Spiel ist, geht Ghostlift schon in eine kleine andere Richtung. Ich finde es auch sehr unterschiedlich dazu. Es geht auch schneller. Das finde ich immer bei Scout so ein bisschen das Ding, je nachdem, wenn man es mit den richtigen Regeln spielt, muss man ja so viele Runden spielen, wie Mitspieler am Tisch sitzen.
Mhm.
Das kann sich manchmal auch ziehen. Also ich würde sagen, gerade die Spielzeit von bis zu 30 Minuten ist hier auch wirklich nochmal positiv als Absackerlänge hervorzuheben. Und für mich war es eins der schönsten Absacker des Jahres, ne, und der Ladder Climbing Spiele.
Mhm.
Und ich weiß, dass es sehr teuer ist. Es ist aktuell zu bekommen in Deutschland. Für 40 Euro, glaube ich, habe ich es gekauft. Für mich hat es sich trotzdem gelohnt. Ich mag auch das Spielmaterial mit den Geistern, die aus Holz sind da. Das sieht toll aus. Ich mag die Optik wirklich sehr gerne, auch wenn die sehr speziell ist. Und man sagen muss, dass die Zahlen hätten ein wenig klarer sein können. Also gerade die 5 und die 3 verwechsel ich dann doch häufiger
ja,
mal.
Ja, seltsamerweise, ne?
Sehr seltsam. Aber ja, müsst ihr euch mal anschauen, ob das für euch was ist von der Optik her. Aber also mich hat es total überzeugt mit diesen Schwarz-Weiß-Optiken auf dem grünen Hintergrund. Ja.
Ja, dann womit machen wir weiter?
Dann machen wir doch mal weiter mit einem Spiel, das wir in unserem Urlaub gespielt haben. Ebenfalls, wie Ghostlift auch. Und zwar mit dem Tobi. Wir haben ja tatsächlich nicht so viele unterschiedliche Spiele gespielt, wie ich gedacht und vielleicht auch erhofft hätte. Aber
und wie du geplant hattest.
Denn du hast
so viele Spiele mal wieder mitgenommen.
Ja, natürlich. Es ist doch klar. Also es kann auch wirklich jeder wahrscheinlich relaten jetzt
von unseren Zuhörern.
Jedenfalls haben wir ein Spiel gespielt, da habe ich mich sehr, sehr, sehr drauf gefreut. Und du dich auch, das weiß ich. Und zwar ist das der ganz neue Magnificum-Fall tatsächlich, den wir auf den Tisch gebracht haben. Der hat leider noch gar keinen Boardgame-Geek-Eintrag, was ein bisschen schade ist.
Gar keinen? Das ist ja komisch.
Aber es ist ja das Magnificum-Krimi-Rätselspiel, was auf der Messe als das neue, harte Krimispiel von denen angepriesen wurde. Und der Name ist Das Familiengeheimnis, zwei Tote im Hause Bouchard.
Und da gibt es auch einen Eintrag für.
Ach nee, Entschuldigung, ja. Ich nehme alles wieder zurück. Tatsache. Gut, das ist jetzt peinlich. Egal, ihr werdet es ja unten verlinkt sehen. So. Entschuldigung. So, genau. Das Ganze ist von Magnificum herausgegeben worden. Und wer uns ein bisschen kennt, weiß, wir sind ganz große Fans der Magnificum-Krimispiele. Wir haben bisher jedes einzelne gespielt. Wobei ich das Sommercamp tatsächlich, was ja für Kinder und Jugendliche designt wurde, bisher am schwächsten fand. Das war aber auch relativ klar. Aber zum Beispiel die letzte Arie der alten Dame, das Dinner, fanden wir gigantisch gut. Und ich würde sagen, Magnificum sticht ja schon heraus, weil sie nochmal von der Komplexität im Gegensatz zu den Hidden Games, die auch fantastisch sind, aber schon nochmal eine kleine Schippe drauflegen. Und in einem Interview haben sie ja auch verraten, dass sie auch manchmal so Sachen um einen Fall herumspinnen, also dass sie eine Idee haben für eine Mechanik, die man dann in dem Fall macht und dass man darum herum dann einen Fall konstruiert. Und der neueste Fall, das Familiengeheimnis, haben wir jetzt gespielt mit großer Freude und Erwartungshaltung. Wie heftig wird dieser Fall wohl sein? Denn er ist ausgeschrieben von 2,5 bis 4,5 Stunden.
Ja, und vielleicht ganz kurz, es ist, geht um einen ja, um einen Doppelmord oder um zwei Tote. Wir wissen es nicht so genau, ob das zusammenhängt oder nicht. Bei einer Familienfeier. Und wir kommen ganz in Hidden Games-Manier, in Magnificum-Manier als unabhängige Ermittler an das Material zum Fall und dann wuseln wir uns dadurch und wühlen uns durch die ganzen Dokumente, die wir erhalten haben. Und was ich bei den Magnificum-Fällen so cool finde, ist wirklich die Qualität des Materials, finde ich, und die Vielseitigkeit. Mhm. Man kann immer nicht zu viel zu diesen Fällen erzählen, ohne zu spoilern, aber ich finde, die haben doch dann immer ein paar kreative Ideen und wir haben, was haben wir denn? Es gibt immer, oder meistens gibt es Videos, es gibt Audioaufnahmen, es gibt
Webseiten,
ja. Etliche Webseiten, es gibt ja, bei den Fällen, bei einem zum Beispiel die Möglichkeit, Mülleimer zu durchsuchen. Also
das ist
alles,
aber nicht der Fall.
Das ist nicht der Fall, aber es ist, finde ich, total kreativ umgesetzt. Ja.
Ich fand es auch bei diesem Fall jetzt so, dass das Material immer Spaß gemacht hat. Man hat immer das Gefühl gehabt, okay, wir kommen jetzt dem Ganzen ein Stückchen näher. Mhm. Die Frage ist ja, erstmal, wie hat es uns gefallen? Ich fand es wie
sehr
immer
gut.
Richtig gut. Ich glaube, wir haben knapp 3 Stunden 40 gespielt zu dritt und wir haben uns Zeit gelassen. Wir haben mal eine Pause zwischendurch gemacht, wo wir an die frische Luft gegangen sind und so weiter. Aber wir haben tatsächlich, glaube ich, alle großen Spaß daran gehabt, weil der Fall an sich auch wieder sehr interessant konstruiert war. Das war wirklich, würde sagen, das kann man auch so verfilmen, theoretisch, ne, von der Idee. Es ist jetzt kein plumper Kriminalfall, sondern das ist auch schön ein bisschen verschachtelt. Es gab auch ein paar Sachen, die vielleicht einen auch auf eine falsche Fährte hätten locken können. Und wie immer ist es ja auch davon abhängig, welches Material schaut man sich zuerst an. Wir mischen das immer am Anfang, damit man so ein bisschen eine Randomness hat. Ne?
Genau, und ich finde, das macht ja auch einen ziemlichen Großteil des Spielspaßes aus, dass man am Anfang noch so ein riesen Durcheinander hat,
ja.
Und man dann so langsam versucht, diese Fäden zu entwirren. Und klar gibt es dann auch manchmal Spuren, die sich dann vielleicht als nicht relevant herausstellen oder später dann doch wieder. Und ich finde, das macht halt eben den Reiz daran aus, dass es eben, und das muss es ja sein, es darf ja nicht von Anfang an irgendwie offensichtlich sein, hier der Butler war es.
Ja.
Dann ist es ja langweilig.
Ja.
Ne? Und ich finde, da gehört auch viel dazu, sich das so zu überlegen und die einzelnen Beweisstücke so zu gestalten, dass auch nicht, dass du nicht den einen Beweis findest und es dann sofort weißt, sondern
ich weiß, was
du brauchst meinst. Immer die Kombi aus vielen Beweisstücken und musst dir viele Infos merken oder viel notieren, nochmal nachgucken und doch nochmal auf der Website nachschauen, was da jetzt nochmal ganz genau stand. Und das, finde ich, macht auf jeden Fall den Reiz aus, dass du nicht wirklich die eine Spur hast und schnapp hast du die Lösung, sondern du musst schon echt das kombinieren.
Und es ist halt auch kein Exit-Spiel oder sonstiges, wo irgendwelche Mathematikrätsel drin sind, sondern das ist wirklich nur Kombinationsgabe. Ne, hier gibt es keine Geheimnachrichten zu entschlüsseln oder sonst irgendwas, sondern hier geht es wirklich um Kombinationsarbeit, so wie ich es mag tatsächlich, ja. Weil ich weiß, dass wir ein paar Vertreter im Krimi-Bereich schon gespielt haben, wo das nicht der Fall war.
Ja, wo man dann doch einfach, also das ist ja meistens dann mit irgendeiner Passwortsuche kombiniert gewesen.
Genau, und das ist immer lame.
Und
das mag ich nicht.
Ja, finde ich immer auch eher weniger elegant.
Und das ist hier sehr gut gelöst. Ich finde generell, das, was du sagst, stimme ich vollkommen zu, denn ich hatte ja am Anfang des neuen Falls tatsächlich direkt eine sehr, sehr heiße Spur und hatte so eine Ahnung.
Mhm.
Aber das war auch nur so eine Puzzlestück-Ahnung. Also man muss sich vorstellen, das gesamte Puzzle war erst wirklich gegen Ende zusammengesetzt. Obwohl wir von Anfang an, ich hatte eine Sache, wo ich gesagt habe, ich kann mir vorstellen, dass das ist. Ich habe das gesehen, ich glaube, das ist das. Und es war nachher auch so, aber das Ding ist, das hilft dir gar nicht so sehr, weil die Spannung kommt ja dadurch, dass du immer neue Informationen kriegst, die aus einer anderen Ecke nochmal kommen. Also klar hast du jetzt vielleicht ein kleines Puzzlestück richtig gelöst, aber du musst die anderen Puzzlestücke erstmal zusammensuchen, um es dann zusammenzusetzen.
Ja, genau. Damit du auch wirklich weißt, du hast dann zwar einen Teil des Puzzlestücks gelöst, aber du weißt noch gar nicht, ob das überhaupt der Teil des Puzzles ist, den du brauchst für am Ende, für die Endlösung.
Ja.
Ja. Finde ich sehr, sehr cool. Ich finde, es sind auch immer die richtigen Fragen gestellt, denn wir müssen am Ende quasi über so ein kleines Quiz natürlich unsere Lösung kontrollieren. Ich muss sagen, das ist... Ich würde mir wünschen, dass es bei diesen Krimispielen irgendwie eine andere Möglichkeit gibt.
Das zu überprüfen,
aber ich wüsste nicht, wie man das sonst machen sollte.
Müsste jemand am anderen Ende der Leitung sitzen und dich interviewen, keine Ahnung. Ne?
Ja, ich finde, das ist es dann, macht es irgendwie ein bisschen weniger immersiv wieder.
Ja, vor allem, weil ja auch viele Infos, du hast so viele Infos gesammelt und du hast so voll das Bild und es werden halt nur drei, vier Sachen immer abgefragt.
Ja,
ne?
Aber ich wüsste halt, wie gesagt, ich wüsste auch nicht, wie man das besser machen könnte. Das ist ja die einzige praktikable Möglichkeit eigentlich.
Ja, und danach wird ja bei den Magnificum-Fällen auch immer nochmal eine ganz lange Nachricht abgespielt, wo nochmal der gesamte Fall erzählt wird.
Genau.
Die ging jetzt auch relativ lange sogar. Ne?
Genau, denn man kriegt immer, also man kriegt
ja
meistens nicht jede einzelne Einzelheit raus.
Genau.
Oder man denkt sich das ein bisschen anders, als es dann vielleicht ist.
Aber auch diesmal der Fall, ja.
Aber man hat trotzdem die richtige Lösung. Das sind keine spielentscheidenden Dinge, sondern das sind so kleine Feinheiten im Ablauf oder sowas.
Ja.
Ja. Und ja, ansonsten zum Spielen. Wir haben es ja jetzt wieder zu dritt gespielt. Ich finde, drei Leute ist auch wirklich das Maximum.
Ja, aber ist auch perfekt. Also wenn man
ich finde tatsächlich zu zweit perfekt.
Echt?
Ja.
Aber ich fand es zu dritt auch wieder schön, muss ich sagen.
Ich weiß nicht,
es ist so, ja, man muss die richtige Runde dafür haben. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du so eine gemütliche Runde hast, wo du sagst, jeder nimmt jetzt nur einen Hinweis und dann gehen wir den einmal rum, dass das auch zu viert gut funktioniert, kann ich mir auch vorstellen. Also es gibt bestimmt Runden, die die Hidden Games Magnificum-Fälle auch nur in großen Runden lösen.
Ich finde, zu zweit kann man halt wirklich nebeneinander sitzen und gemeinsam auf einen Zettel schauen. Und das ist zu dritt schon wieder gar nicht richtig möglich. Und das verleitet halt immer dazu, dann schon irgendeinen anderen Zettel zu schnappen. Und
ja,
dann,
klar.
Und das finde ich immer irgendwie ein bisschen doof. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen eigen. Ich mag das lieber, wenn wir das dann gemeinsam entdecken, gemeinsam die Sachen durchlesen und überlegen.
Also ich finde, zu dritt ist cool, dass jeder seine unterschiedlichen Stärken und Perspektiven mit reinbringt. Ich finde, das gewinnt nochmal immens dadurch. Also man muss sich vorstellen, wir sind da zu dritt, Simone, Tobi, ich. Und jeder gibt aber für irgendwas Input und jeder hat irgendwie nochmal auf was anderes ein Augenmerk. So, ich habe überhaupt gar keine Notizen gemacht. Du hast alles voller Notizen geschrieben gehabt.
Nö, aber eigentlich auch nicht so
bei
viele.
Bei dem einen Rätsel habe ich gesagt, nö, macht ihr das ruhig. Ich überlege gerade nochmal an der Stelle weiter. Du erinnerst dich mit dem, ne?
Ja, ja, du hast dich komplett ausgeklinkt
bei
an der Stelle.
Bei dem einen Ding war ich komplett, aber das ist ja auch okay, weil der Fall ist knackig. Also ich würde nicht sagen, dass der einfach ist. Ich fand ihn nachher nicht so schwer zu lösen, tatsächlich. Mhm. Aber es ist halt sehr viel Material auf dem Weg dahin.
Ja.
Und gerade die, ne, ich mache dir gerade Zeichen, du erinnerst dich, ne?
Ja.
Die Stelle, ich fand das Rätsel überragend gut. Ne? Also schon als wir
das war,
vor uns
das
hatten,
war
haben wir gesagt,
cool.
Da ist doch irgendwas, da ist doch irgendwas.
Ja.
Und das, also wirklich die kreativen Ideen, richtig cool. Insgesamt wirklich auch einer meiner liebsten Fälle von Magnificum, mhm, würde ich sagen.
Ich fand das Niveau auch echt gut. Ich fand es, es war komplex, aber für uns als Gruppe nicht zu schwer.
Ja, weil auch die toten Enden nicht so groß sind wieder.
Ja.
Ich finde, die dürften sogar noch eine Spur mehr sein.
Ich würde mir auf jeden Fall mehr Fälle auf dem Niveau wünschen.
Ich würde mir, ich gehe jetzt
noch
eine
sogar noch einen Hauch komplexer und schwieriger.
Pass auf, den Fall mit mehr toten Enden, mit ein bisschen längerer Spielzeit hätte ich auch gefühlt, bin ich ganz ehrlich. Wenn man nachher nochmal herausfinden muss, was war jetzt relevant, was nicht. Ich weiß, dass das wahrscheinlich dann auch die Leute vielleicht abschreckt, weil sie sagen, nee, also das war mir jetzt schon wirklich genug. Ich denke mir so, nee, für mich geht noch weiter. Also mach ruhig noch ein bisschen schwerer, ist okay.
Ja, im Endeffekt, irgendwer muss sich das Ganze ja auch ausdenken. Also,
ja, aber
was
sie haben
dafür
ja gesagt, auf der Messe hatten sie ja gesagt, sie haben es auch zusammengekürzt, meine ich, ne?
Stimmt,
und haben
ja,
Sachen wieder, ja. Aber
also für uns
insgesamt
gerne nochmal, noch einen knackigeren, längeren Fall.
Aber ich hatte sehr viel Spaß und bei der Auflösung am Ende kommt alles nochmal schön zusammen. Man ist bis zum Ende wirklich auch involviert. Ich fand gerade auch bei dem Fall den Spannungsbogen sehr, sehr gut gelöst, weil ich nicht das Gefühl hatte, wir müssen uns jetzt noch durch Material durchwühlen und haben alle Antworten schon. Und das ist ja auch so die Kunst, ne, weil du ja das ganze Material oder fast das ganze Material am Anfang hast. Du hast ein paar verschlossene Umschläge noch, aber ja, ist sehr gut gesteuert. Es hat alles super funktioniert.
Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Sehr viel Spaß gemacht. Kann ich empfehlen. Also wer Hidden Games mag, sollte sich Magnificum definitiv anschauen und wir werden auch weiterhin dieses Genre auf den Tisch bringen. Da bin ich mir ganz sicher.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Was wir vielleicht eher weniger noch auf den Tisch bringen werden, ist der nächste Vertreter. Und es geht um Flossenschlag. Das ist denn nicht ein Nachfolger, aber eine Reimplementierung. Da sind wir wieder bei dem Wort von Flügelschlag. Das Ganze ist tatsächlich nicht von Elizabeth Hargrave gemacht, sondern die Flügelschlag designt hat, sondern von David Gordon, von Michael O'Connell, von David J. Dudley, der hat den Solo-Modus gemacht, ist auch, ja. Und es gibt verschiedene Artists, nämlich Mesa Schumacher und Ana Maria Martinez Jaramillo.
Wow.
Und erstmal muss man sagen, erstmal bin ich immer skeptisch, wenn bei einer Reimplementierung die Originalautoren überhaupt gar nicht mehr dabei sind. Elizabeth Hargrave hat mit Flügelschlag ja eine ganz große, ja, ein ganz großes Franchise, könnte man schon fast sagen, erschaffen. Wir mögen ja auch die ganzen Erweiterungen richtig gerne, die sie übrigens auch designt hat.
Aber also Developed steht ja drauf.
Developed.
Oder was heißt das dann in dem Fall? Developed by.
Ja, die, ja. Oh, jetzt muss ich, glaube ich, nochmal schneiden. Nee,
ja,
warte.
Das ist ja die Frage.
Developed by, wo steht das denn?
Auf dem Cover.
Gar nicht. Ja, auf dem Cover steht es.
Ist ja auch aufgelistet als Developer.
Als Developer, ja.
Ja, was
ich
heißt das denn?
Designer nicht. Also sie hat das Spiel nicht designed, sie hat es developed. Was auch immer das heißt.
Was auch immer das heißt.
Ja, das können
bezieht
wir jetzt auch nicht sagen.
Bezieht sich das nur auf die Grundidee? Oder?
Ich denke schon, dass es sich auf die Grundidee bezieht. Ja. Auf jeden Fall geht es jetzt nicht um Vögel, sondern es geht um Fische. So. Und das Ganze ist so, dass wir, ja, was haben wir für ein Spiel? Es ist ähnlich wie bei Flügelschlag. Wir spielen aber diesmal Fische aus und das nicht horizontal, sondern vertikal in Spalten. Und wir haben auch keine klassischen Ressourcen, wie wir es aus Flügelschlag kennen, mit irgendwelchen Raupen und Beeren, sondern wir haben eigentlich nur Fische als Ressource, Eier und Karten.
Genau. Und was wir noch machen können, außer Fische ausspielen, ist auf Tauchgänge gehen. Und da, wie bei Flügelschlag, die einzelnen Fische aktivieren, wenn die eine Aktivierungsfähigkeit haben und die Spalten aktivieren. Ja, und ich muss dazu sagen, ich finde Fische schon mal vehement weniger niedlich als Vögel.
Ja, und man kann ja auch nicht, es gibt ja für Flügelschlag die BirdNet-App, glaube ich heißt sie, ne? Die BirdNet-App ist sehr zu empfehlen, weil da kann man tatsächlich Vogelstimmen einscannen und analysieren lassen, wenn man im Wald ist. Sehr coole App. Aber es gibt eine App für Flügelschlag, bei der man tatsächlich die Vögel abspielen lassen kann, die Laute, indem man die Karten einscannt. Und das geht natürlich bei Fischen nicht. Das ist ja ein bisschen schade.
Haben wir heute auch schon drüber gelacht und versucht, mal Fische nachzumachen.
Genau. Ja, an sich kann man schon mal sagen, optisch, das Board sieht toll aus, Fische sehen toll aus. Was mich tatsächlich als allererstes optisch gestört hat, ist tatsächlich die Umsetzung der Ressourcen. Ich finde die Eier und die Fische und die Schwärme wirklich nicht schön gelungen und haben mich total irritiert, weil es jetzt auch Papp-Tokens sind, wo ich mir aber so viereckige, so kantige, wo ich mir denke, nee, also irgendwie, das wirkt für mich ein bisschen lieblos, muss ich sagen. Klar gibt es da bestimmt auch wieder die Premium-Components, die haben wir aber jetzt nicht, ja. Und wir müssen ja das bewerten, was im Grundspiel da ist. An sich haben wir es jetzt ein paar Mal gespielt und so wirklich Spannung kam bei mir überhaupt gar nicht auf.
Nee, bei mir auch nicht. Denn ich finde, es ist vehement weniger komplex als
ist es auch, ja.
Flügelschlag. Es ist deutlich simpler von den Ressourcen her und wie ich an die Ressourcen rankomme.
Mhm.
Einfach allein dadurch, dass ich ja nur zwei Ressourcen und Karten als Ressourcen habe. Das ist nicht so komplex zu managen.
Ja.
Und es ist auch nicht so komplex, diese Karten auszuspielen, denn die meisten Karten, da ist es tatsächlich relativ egal, wo ich die hinspiele. Es gibt Lichtzonen, 3 Stück. Die meisten Fische können in eine oder zwei unterschiedliche Lichtzonen. Und eine Handvoll Fische ist beschränkt darin, in welche Spalte die gespielt werden können.
Mhm.
Aber ansonsten kann ich die quasi dahin spielen, wo ich möchte. Und das macht es dann doch wirklich sehr leicht. Ich habe auch keine Bonuswertungskarten wie bei Flügelschlag, wie ich zum Beispiel extra Siegpunkte sammeln kann. Die haben ja dann teilweise noch so ein bisschen bestimmt, auf welche Vögel man geht oder wo man die in welcher Reihenfolge hinspielt, einfach damit man da nochmal Bonuspunkte bekommt. Das fehlt hier komplett. Das heißt, ich spiele einfach nur die Fische hin, so dass ich die vielleicht ganz gut nutzen kann. Und der Rest ist dann auch fast schon wieder egal, gefühlt.
Ich finde auch, dass dem Spiel so ein bisschen die Motivation im Spiel fehlt, der Spannungsbogen, weil ich sag mal, bei Flügelschlag eins der Kernelemente ist, dass du am Anfang eine Anzahl an Aktionen hast und mit jeder Runde weniger bekommst, weil deine Aktionen generell stärker werden durch die Engine. So wirklich eine Engine-Building ist das für mich hier nicht. Klar, du kriegst dann durch die Aktivierung vielleicht nochmal irgendwie eine Bewegung von einem Fisch oder ein Ei, aber es hat nicht so coole Effekte wie bei Flügelschlag. Und wir haben auch immer gleich viele Aktionen. Das heißt, es ist so, dass ich tatsächlich auch heute schon wieder in der dritten Runde gedacht hätte, das Spiel wäre vorbei, weil ich so dachte, jetzt ist auch gut so. Und es geht dann aber einfach noch mal eine Runde und du hast gar nicht so dieses Gefühl, dass das Spiel gestreamlined ist. Das schätze ich am Flügelschlag so sehr, dass du am Ende einfach nur noch so wenig Aktionen zur Verfügung hast in der letzten Runde und du einfach gucken musst, wie kriegst du die Ziele eigentlich schon vom Anfang an erfüllt, damit du im letzten, mit den wenigen Aktionen, die du noch hast, noch den letzten Feinschliff machst.
Ich muss auch sagen, ich finde es auch seltsam, dass wir mit offenen Karten spielen.
Das ist wahrscheinlich auch der Komplexität eben geschuldet.
Ja, es macht das alles so, also es wirkt einfach so, als wäre es so eine wirklich sehr simplifizierte Variante.
Aber dafür ist es, glaube ich, nicht leicht genug.
Ja, ja, vielleicht. Also ich finde es halt auch komisch, bei Flügelschlag hast du auf fast jeder Karte Aktivierungseffekte oder andere Effekte. Aber hier gibt es Karten, da hast du dann einen kleinen Effekt, wenn du die ausspielst und danach sind die Karten irrelevant. Nur für die Punkte ganz am Ende. Also es gibt auch viel, viel weniger Aktivierungseffekte und die Aktivierungseffekte sind sehr, sehr, sehr schwach.
Ja, habe ich ja gerade auch schon gesagt. Ich muss sagen, wenn wir uns das Schwierigkeitsranking bei BoardGameGeek anschauen, klar hat Flossenschlag vehement weniger Bewertungen als Flügelschlag, aber auch genug. Dann haben wir einen 2,32 im Bereich Schwierigkeit und Flügelschlag eine 2,48. Also es ist fast gleich schwer bewertet. Und da muss ich sagen, weiß ich nicht. Also klar, Flossenschlag ist deutlich leichter, aber das jetzt jemandem neu zu erklären, finde ich jetzt auch nicht so simpel, dass ich jetzt sagen würde, dann lohnt sich jetzt Flossenschlag. Ich weiß, dass das so der Catch von diesem Spiel ist, dass man sagt, man möchte Flügelschlag in noch leichter. Das ist geschehen, aber es fehlt so ein bisschen die Christian Kudal-Note, dass man sagt, so reduziere das Richtige, mach ein richtig tolles neues Spiel draus, so ein bisschen. Weil Christian Kudal schafft es mit wenig, ein großes Spielgefühl zu erzeugen, von immens viel Abwechslung, von Spieltiefe und so weiter. Und bei Flossenschlag habe ich das Gefühl, das ist von den Kürzungen her nachher zu einem belanglosen Spiel für mich geworden.
Ja, aber ich habe jetzt gerade mal in die Kommentare reingeguckt und da liest man häufig, dass die Leute es besser finden, weil es gestreamliner ist. Also es gibt Leute, die finden es tatsächlich besser, dass wir nicht dieses Würfelsystem und diese vielen Ressourcen haben und auch nicht diese privaten Ziele, die man erfüllen kann. Und das sind genau die Dinge, die uns fehlen. Also ich würde sagen, es scheidet sehr die Geister.
Ja, jetzt muss man aber dazu sagen, wenn du sagst gestreamlined, dann würde das ja bedeuten, es muss auch vehement kürzer gehen als jetzt eine Runde Flügelschlag aber und da tut sich das.
Ich muss
nicht.
Aber dann auch sagen, also ne, das ist jetzt eine Meinung dort aus den Kommentaren, aber ich finde, bei Flügelschlag ist nichts, was ich hätte streamlinen müssen.
Ja, das ist schon, also das kann ich auch mit meinen Eltern theoretisch spielen. Das haben wir mit dem Tobi damals gespielt, als wir noch nicht im Hobby waren. Und also für mich braucht es Flossenschlag überhaupt nicht. Also ich sehe da für mich keine Relevanz im Regal. Ich denke, dass Leute da schon ihre Freude dran haben können, aber dann muss man eben diesen Gameplay-Loop auch mögen, den wir jetzt beschrieben haben. Die wenig Ressourcen, wenig wie soll man sagen, diese Spalten zu managen im Sinne von Effizienz. Also ich weiß, bei Flügelschlag haben wir auch so Kombinationen. Bei dem einen, wenn ich den Vogel aktiviere, kriege ich irgendwas, was ich beim anderen wieder investieren kann.
Ja, ja.
Die das sind bezogen auf die Spalten. Ja, also in dem Wasser kriege ich immer die Fische, die auch viele, die Fische sage ich schon, die Vögel, die auch dann irgendwie nochmal mit Karten interagieren zum Beispiel oder so. Und das fehlt mir hier alles.
Ja, ich finde, es ist halt auch nicht so sonderlich immersiv. Also es ist, Flügelschlag ist super immersiv und die Vögel, die es gibt, die sind so vielfältig und ich finde, die sind immer so cool gestaltet, auch vom Effekt her, den die haben, passt das ja teilweise wirklich zu dem Vogel an sich.
Ja.
Ich muss
auch,
halt sagen,
ne?
Ich bin
Raubfische
halt
und so.
Aber ich muss sagen, Fische an sich finde ich jetzt auch wirklich nicht interessant.
Ja gut, das werden andere über Vögel auch sagen. Ne?
Deswegen lese ich mir hier auch die Texte unten auf den Karten nicht durch. Aber bei Flügelschlag zelebrieren wir das ja regelrecht.
Man muss auch einfach dazu sagen, dass wir Flügelschlag auch einfach sehr, sehr gerne mögen. Und ich glaube, dass Flossenschlag nicht für die Leute unbedingt ist, die Flügelschlag so gerne spielen wie wir. Sondern es ist vielleicht für die Leute, die die ganze Zeit an Flügelschlag rummeckern. Und da gibt es ja auch eine große Base, die sagt, oh, und die Strategie ist overpowered und so und was weiß ich. Vielleicht ist das für die was, die sagen, okay, dann machen wir jetzt noch mal ein bisschen leichter. So, dann streamlinen wir das jetzt noch. Ich brauch's nicht.
Nee, ich auch nicht.
Also für mich ist es kein Gewinn und war für mich eine große Enttäuschung im Jahr. Tatsächlich leider, auch wenn ich es gerne anders gehabt hätte.
Ja, für mich leider auch.
Kommen wir zu einem Spiel, bei dem wir eigentlich wenig erwartet hatten. Ne? Denn Ernesto Capybara war ein Spiel, was wir aufgrund des Namens
Und des Covers.
Und des Covers.
Also das, auf den es, Tisch war, gebracht es haben. War wirklich so, wir sind auf der Messe an diesem Stand vorbeigelaufen
ja.
und haben einfach nur diesen Namen und das Cover gesehen und haben gedacht, nee, das brauchen wir.
Also es geht tatsächlich darum, dass Capybaras eine Revolution ausrufen wollen.
Aber die sind sehr faul.
Sehr faul.
Und wollen nicht so viel Arbeit da reinstecken. Beziehungsweise man möchte nicht das Capybara sein, das am meisten Arbeit reingesteckt hat.
Genau, und im Grunde genommen ist es ein relativ simples Take-That-Spiel von Viktor Zaitschenko. Und illustriert wurde es von Anna Malieva, Malisheva, Entschuldigung. Und genau, geht von 2 bis 6 Personen bis zu 30 Minuten Spielzeit ist angegeben. Wir haben es jetzt zu dritt gespielt, weil es sich angeboten hat. Zu zweit ist es wohl nicht so empfohlen. Habe ich von anderen gehört, die das Spiel ebenfalls schon gespielt haben. Genau, und worum geht es? Wie gesagt, wir wollen diese Revolution ausrufen. Und mechanisch ist das so, wir haben Handkarten, die Effekte haben. Und wir dürfen immer eine Farbe in unserem Zug ausspielen, die die gleiche ist und dürfen alle Effekte der Karte dann ausführen. Und meistens hat es Einfluss auf die Hotness-Tokens, die eben auf verschiedenen Demonstrationen liegen, könnte man sagen. Oder
ja, und die stellen so ein bisschen eben die Energie dar, die
Stimmt, genau. Da
rein investiert wird. Und wir versuchen eben, es zu schaffen, dass unsere Mitspieler diese Karten mit den Flammen bekommen, denn die sind schlecht.
Genau, und die geben nachher Minuspunkte. So simpel ist es. Und wenn man ein paar Partien gespielt hat, dann kennt man auch alle Karten. In der zweiten Partie bei uns hat sich's schon ganz anders angefühlt als in der ersten, weil die Karteneffekte dann doch schon absehbar waren. Man hat da eine Karte, die man ablegen kann, wenn jemand anders einen Angriff auf dich macht, beziehungsweise sagt, du legst da jetzt die Sachen rein. Man manipuliert da schön bei den Karten rum. Es ist natürlich auch ein kleines Lackfest, weil der Kartenstapel ist in 4 Bereiche unterteilt und in jeder dieser 4 Bereiche ist so eine Revolutionskarte drin. Und die löst sofort quasi die Konflikte der Karten aus und verteilt die an die Person, die am meisten Tokens drauf hat.
Genau.
Und je nach Glückheitslevel oder Pechheitsgrad kriegt man dann auch relativ schnell die nächste Karte und konnte da noch wenig irgendwie drauf Einfluss nehmen. Was aber auch einen kleinen Reiz bei dem Spiel dann auch ausmacht.
Ja, also es ist, ich finde, es, man darf da auch nicht zu viel rein interpretieren in das Spiel. Also es ist einfach ein ganz, ganz normales, bisschen fieses, hier komm, ich drück dir hier jetzt einen rein und dir drücke ich auch einen rein. Und nein, du rächst dich und jetzt drückt ihr mir beide einen rein.
Ja. Ist so einfach ein Ärgerspiel.
Es ist einfach ein Ärgerspiel und ich fand's ganz nett.
Würde ich genauso unterschreiben.
Es ist keine Offenbarung,
nee.
Es ist auch nicht schlecht. Es ist nett. Und wenn aber diese Capybaras nicht wären und das nicht vom Setting her so lustig wäre, dass die, dass das einfach alles Capybaras sind, die auf kubanische Revolution angelehnt designt sind, dann wäre das Spiel auch nicht so cool, wie es ist.
Und weil auch die Capybaras, die wir ausspielen auf der Hand, auch allesamt ganz viele lustige Wortwitze haben tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ist ein nettes Spiel. So würde ich einfach sagen, es ist kein Regalmagnet. Also ich glaube nicht, dass wir das in einem Jahr noch im Regal haben. Einfach auch, weil es halt auch auf Englisch ist, dann wird es eh schon schwieriger in dem Bereich, das auf den Tisch zu kriegen. Es ist nett, ja. Also das ist ein Spiel, wenn jemand jetzt sagen würde, komm als Absacker, ich möchte jetzt Ernesto Capybara haben, würde ich sagen, ja, okay, komm. Aber ich würde es jetzt niemandem aktiv beibringen wollen. So, das ist immer so ein Zeichen dafür, dass ich sage, okay, das wird irgendwann die Sammlung schon verlassen.
Ja, ich würde jetzt auch niemandem sagen, das musst du dir kaufen.
Mhm.
Also teste das mal an. Ich finde es, wie gesagt, das ist trotzdem ganz witzig. Ich glaube, in der richtigen Situation. In der richtigen Runde macht es auch echt viel Spaß.
Aber ich fand es auch nicht überwältigend. Also ich fand unsere Runden auch so, dass ich dachte, okay, jetzt ist auch gut.
Ist nett.
Ja, ist nett.
Ist nett.
Ist nett, aber ist jetzt nicht so, dass ich es vermisst hätte, wenn ich es nicht gespielt hätte, sag ich mal so.
Ja.
Auch das muss es natürlich geben. So, das war's schon wieder mit dieser Folge. Und dadurch, dass wir Oh, wir sind gut in der Zeit, sehe ich gerade. Meine Güte, habt ihr diese Woche eine kleine kürzere Folge? Aber es macht ja nichts. Die letzten waren ja etwas länger. Und in der nächsten Folge erwarten euch wieder Top-Titel. So.
Und jetzt spoilerst du aber nicht, oder?
Darf ich nicht spoilern?
Darf ich einen spoilern?
Oh, da gibt's doch ein paar.
Darf ich einen spoilern?
Ja, was spoilerst du denn?
Ich möchte gerne über Stereo Mind sprechen.
Ja, das war auch eine Überraschung des Urlaubs, würde ich sagen.
Für mich ein Hit.
Ja, für dich ein Hit. Wir haben auch ein paar Spiele, bei denen wir wissen, die sind allgemein sehr gut angenommen, aber wir sind nicht so Fans. Und ich habe einen ganz krassen Geheimtipp. Also ein Spiel, das hat mich schon wieder komplett gepackt und ich würde es am liebsten die ganze Zeit spielen, aber Simone hat jetzt schon gesagt, nach den vielen Partien, die wir gespielt haben,
ist auch mal Pause. Gut.
Ja, das ist ja häufiger so. Das ist ja auch okay, aber wir werden drüber sprechen.
Ja.
Und über den Schreipark.
Über den Schreipark.
Ja, sehr gut. Hören wir uns in der nächsten Woche. Wir euch erwarten wieder tolle Titel und bis dahin spielt was Schönes. Macht's gut. Ciao.
Ciao.